Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus diesem schattigen Plätzchen, wo es trotzdem ganz schön warm ist. In Berlin hätte man schon gesagt, packt die Badehose ein und dann nichts wie raus zum Wannsee. Ihr aber steht heute hier, weil es bei den geplanten Reformen am Sozialstaat nicht um irgendetwas geht, das sich bis nächstes Jahr wieder gelegt hat, sondern weil, wenn wir ehrlich sind, es geht gar nicht mehr um Reformen. Es geht eigentlich auch nicht mehr um einen Abbau des Sozialstaates, sondern es geht eigentlich um einen Raubbau am Sozialstaat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nicht mit uns. Der heutige Titel sagt eigentlich alles. SOS, Save Our Sozialstaat. Das ist kein Alarmismus, das ist ein notwendiger Weckruf. Denn unser Sozialstaat ist kein Kostenfaktor und er ist auch nicht zu teuer. Er ist das, was dieses Land groß gemacht hat und was eine Gesellschaft zusammenhält. Der Sozialstaat ist auch kein Geschenk von oben gewesen. Er ist erkämpft worden von Beschäftigten, von Gewerkschaften, von vielen Generationen vor uns. Die gesetzliche Rente, Krankenversicherung, Pflege, Absicherung bei Arbeitslosigkeit, geregelte Arbeitszeiten. Das alles ist das Ergebnis jahrzehntelanger Auseinandersetzungen. Mit den Paketen, die jetzt auf dem Tisch liegen, will die Bundesregierung Beschäftigten direkt in die Tasche greifen. Sie ignoriert damit existenzielle Bedürfnisse von Menschen. Und gerade auch die Konservativen und Gewerkschaftshasser wollen mit einem Handstreich die von unseren Eltern, Großeltern und wahrscheinlich sogar Urgroßeltern erkämpften Errungenschaften für ein besseres Leben vom Tisch wegen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir nicht zulassen. Der Sozialstaat ist kein Luxus für gute Zeiten. Er ist gerade in Krisen unverzichtbar. Wenn Preise steigen, wenn die Gesundheit nachlässt, wenn Pflege gebraucht wird, wenn der Arbeitsplatz wegfällt oder wenn das Alter näher kommt. Der Sozialstaat sichert aber auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, stärkt damit eine Gesellschaft und sichert damit letztendlich auch unsere Demokratie. Und das ist ein Faktor, den wir gerade in heutigen Zeiten nicht hoch genug bewerten können, wo eine Partei, die nach einem neuen Gutachten nicht nur verfassungswidrig, sondern sogar verfassungsfeindlich ist, in einzelnen Ländern stark geworden ist. Allein deswegen müssen wir schon sagen, SOS, save our Sozialstaat. Die aktuellen Gesetzesvorhaben und Reformideen für oder, wenn wir ehrlich sind, gegen den Sozialstaat folgen oft demselben Muster. Die Lasten sollen diejenigen tragen, die arbeiten, die Pflege oder Unterstützung brauchen, weil sie krank werden, die Menschen, die Kinder großziehen oder im Alter auf Sicherheit angewiesen sind. Gleichzeitig werden große Vermögen, hohe Einkommen und besonders starke Profite viel zu selten in Verantwortung genommen. Dafür gibt es überhaupt keinen vernünftigen Grund, sondern das ist eine bewusste politische Entscheidung und eine bewusste politische Entscheidung gegen die Beschäftigten und gegen die wahren Leistungsträger unserer Gesellschaft, nämlich gegen euch und eure Kolleginnen. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn immer so getan wird, als wenn die Menschen, die ihre wohlverdiente Rente gehen oder die auf den Sozialstaat angewiesen sind, weil sie krank werden oder weil sie sich um ihre Kinder kümmern oder pflegebedürftige Menschen, Ursache des Problems sein sollen. Oder dass die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, die in Wirklichkeit noch immer viel zu schlecht bezahlt werden für das, was sie leisten, die Ursache für das Problem sein sollen. Natürlich gibt es Reformbedarf, aber der muss in eine ganz andere Richtung gehen. Wir brauchen nämlich mehr Geld für eine vernünftige Pflege und für eine gute Gesundheitsversorgung. Für die Integration und Inklusion von Menschen, gerade in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen früher in Rente gehen können und dass die Pflegeleistung und Care-Arbeit von Menschen höher bewertet wird für die Rente und nicht niedriger wie aktuell geplant. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Rente, die nicht nur eine Existenzsicherung darstellt, was sie bereits heute vielfach nicht macht. Wir brauchen eine Rente, die ein würdevolles Leben im Alter ermöglicht, Denn das ist unsere persönliche und unsere gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den älteren Kolleginnen und Kollegen, Respekt vor ihrer Lebensleistung und ein Alter in Würde ermöglichen. Und wenn dann der Aufschrei kommt, dafür sei kein Geld da. Geld, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Geld ist genug da für alle staatlichen Aufgaben. Es liegt nur vielfach auf den falschen Konten. Denn wenn man sich vor Augen führt, dass die Menschen, die am meisten von den Reformen getroffen werden, kaum Vermögen oder Eigentum haben, 50% der Haushalte besitzen gerade einmal 1,2% des gesamten Vermögens, hingegen das reichste Prozent der Haushalte rund 40% des Gesamtvermögens in Deutschland besitzen, dann liegt die Lösung für eine Vielzahl von Problemen auf den Tisch. Die Politik müsste nur zugreifen. Schuld sind also nicht diejenigen, die die Leistungen, für die wir gekämpft haben, in Anspruch nehmen. Schuld an der Unterfinanzierung sind diejenigen, die sich vor ihrer sozialen Verantwortung drücken und sich die letzten Jahre aus der Verantwortung für die Finanzierung des Sozialstaats verabschiedet haben. Und schuld sind diejenigen, die bei der Steuervermeidung und Steuerflucht Steigbügelhalter sind, indem sie dafür gesorgt haben, dass wir seit Jahrzehnten weder eine vernünftige Vermögensteuer noch eine vernünftige Erbschaftssteuer haben. Und lasst mich noch mal kurz zu den angeblich massiv gestiegenen Kosten kommen. Natürlich sind die Kosten für Sozialleistungen gestiegen. Schließlich wird alles teurer. In Deutschland um 26% von 2002 bis 2022. In Griechenland zugegebenermaßen nur um 19% und in den Niederlanden sind die Sozialleistungen nur um 9% gestiegen. Aber in allen anderen OECD-Staaten um deutlich mehr. Und wenn ich deutlich sage, dann meine ich es auch. Selbst in den USA mit einem Trump, der zwischendurch da auch in der Regierung war, sind die Sozialausgaben um 86% gestiegen. Bei uns waren es 26% und in Neuseeland sogar um 136%. Dann von Kostenexplosionen zu reden, ist nicht nur falsch, sondern sogar eine Verleugnung der Realität mit nur einem Ziel, den Sozialstaat sturmreif zu schießen, um ihn dann zu versenken. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht mit uns. Mitch hat gesagt, ich sollte eigentlich 20 Minuten reden. Wenn man sich aber anguckt, was alles auf dem Tisch liegt, dann müsste man eigentlich eine Stunde reden. Und das werden immer noch nicht alle Sauereien im Detail erklärt. Und angesichts des Wetters will ich es auch kurz machen, aber zumindest die wesentlichen Punkte beleuchten. Also ein Schweinsgalopp durch die Themen, die auf dem Tisch liegen. Ein sowohl sprachliches als auch inhaltliches Feinschmecker-Thema ist das gesetzliche Krankenversicherungsbeitragsstabilisierungsgesetz und das Pflegereformgesetz mit allen anderen Gesetzesänderungen, die damit zusammenhängen. Ich will euch jetzt keinen Vortrag halten zur Finanzierung von Krankenhäusern oder Krankenkassen oder Pflegekassen. So tief muss man da auch gar nicht einsteigen, weil mit den Gesetzen schlicht und ergreifend ein Paradigmenwechsel stattfinden soll. Zukünftig geht es nicht mehr darum, wer welche medizinischen Leistungen braucht, sondern es geht schlicht und ergreifend danach, was sich die Krankenkassen und damit auch die Mitglieder unter dem Begriff und dem Diktat der Beitragsstabilisierung noch leisten können. Das bedeutet für die Versicherten erhöhte Zuzahlungen bei Medikamenten, Kürzungen beim Zahnersatz, schön gerechnet mit vermeintlich geringeren Krankenkassenbeiträgen. Das hört sich vielleicht für junge, gesunde Menschen attraktiv an. Auf Dauer ist es aber eine Kostenverschiebung zulasten der Versicherten. Denn die zusätzlichen 1.000 Euro an Zuzahlung für den Zahnersatz oder die Zahnbehandlung bei den Kindern oder die 500 Euro Zuzahlung, weil man chronisch krank geworden ist, die muss später jeder alleine von seinem eigenen Nettoentgelt zahlen. Der Arbeitgeber ist fein raus. Er braucht keinen Anteil zu zahlen und lacht sich noch ins Fäustchen, weil er der Einzige ist, der bei jedem Beschäftigten seinen Anteil an der Krankenversicherung einspart, während es bei den Beschäftigten durch die Zuzahlung mehr als aufgefressen wird. Das ist nicht sozial, das ist ungerecht und zulasten der Beschäftigten. Und noch schlimmer wird es für die Krankenhäuser und die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Ihr erinnert euch, vor ein paar Jahren, Corona, Pflegekräfte wurden als Helden gefeiert und uns ist es gelungen, in den Folgejahren viele Verbesserungen für die Beschäftigten zu erreichen. Sowohl bei den Entgelten, da die Entgelterhöhungen auch von den Krankenkassen übernommen werden mussten, und gleichzeitig ist gelungen, verbesserte tarifliche und auch gesetzliche Vorgaben für Mindestbesetzungen durchzusetzen. Das hat auch die Pflegequalität in den Krankenhäusern spürbar verbessert. Junge Menschen waren wieder an Jobs in Krankenhäusern, in der Pflege oder im Rettungsdienst interessiert. Und jetzt, bei den Krankenhäusern sollen bereits 2027 über 5 Milliarden eingespart werden, perspektivisch 30 Milliarden. Und das zu einer Zeit, in der bereits 70% aller Krankenhäuser rote Zahlen schreiben. Knapp die Hälfte aller Krankenhäuser müsste aufgrund der Sparvorgaben schließen. Und das bedeutet, dass rund 140.000 Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich auch unmittelbar bedroht sind. Das ist nicht irgendeine abstrakte Zahl. Das bedeutet längere Wege im Notfall zum nächsten Krankenhaus, weniger Sicherheit, mehr Unsicherheit für Beschäftigte und Patientinnen und Patienten. Und letzte Woche wurde auch noch bekannt, dass es keine bedarfsgerechten Mindestbesetzungen von Stationen mehr geben soll und die Rückkehr zur sogenannten Fallpauschale auch für die Pflege am Bett erfolgt. Damit ist der individuelle Heilerfolg völlig egal, weil jeder Patient wieder allein zum Kostenfaktor wird. Das ist kein Beitragsstabilisierungsgesetz, das ist eine Sparorgie zu Lasten von Versicherten und Patienten und das können wir uns nicht gefallen lassen. Und dann muss ich heute Morgen beim Frühstück lesen und aus der Region, wo ich herkomme, da gibt es so einen Spruch, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, dass der Präsident der Handwerkskammer sagt, die 16 Milliarden Einsparungen durch das Beitragsstabilisierungsgesetz sind gar nicht genug. Er erwartet von der Bundesregierung, dass alle ursprünglichen Einsparungsvorschläge umgesetzt werden, um 40 Milliarden im nächsten Jahr zu sparen. Da muss man sich ernsthaft fragen, ob der gestern vor dem Interview schon zu lange in der Sonne gestanden hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Selbst der Bundesregierung war klar, wenn sie wie ursprünglich vorgeschlagen auch noch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Frage stellt, dann würde sie sofort die volle Wucht aller Gewerkschaften zu spüren bekommen. Das haben schon andere versucht und wir haben es jeweils verhindert. Aber falls die Bundesregierung glaubt, wir würden uns die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall abkaufen lassen gegen die anderen Sauereien, dann haben sie sich auch verrechnet. Wir sind hier, um den Sozialstaat zu retten, nicht nur Teile, sondern im Ganzen für die Beschäftigten, für unsere Kolleginnen und Kollegen und für alle, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Die zweite große Kernaufgabe des Sozialstaats ist die Absicherung im Alter, die Rente. Dort zeigt sich besonders deutlich, was gerade in den Köpfen Einzelner schiefläuft. Die gesetzliche Rente ist vom Prinzip her eine der größten sozialpolitischen Errungenschaften, die wir haben. Über 21 Millionen Menschen beziehen sie aktuell. Zig Millionen hat sie ein Leben mit Würde im Alter ermöglicht. Sie beruht auf einem einfachen und gerechten Prinzip. Die Arbeitenden von heute sichern die Renten von morgen. Das ist Solidarität zwischen den Generationen. Aber jetzt liegt der Bericht der Alterssicherungskommission der Bundesregierung auf dem Tisch und Merz und Baas haben schon angekündigt, sie wollen ihn 1:1 umsetzen. Die Kommission schlägt vor, das Renteneintrittsalter nach 2031 an die Lebenserhaltung zu koppeln und zu erhöhen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das läuft teilweise unter dem Begriff Rente mit 70. Es steht aber nirgendwo in dem Papier drin, dass mit 70 Schluss ist. Liebe Kolleginnen, wir lehnen jede Erhöhung des Renteneintrittsalters ab. Und das sagen wir nicht erst seit der Veröffentlichung der Ergebnisse unserer eigenen DGB-Rentenkommission, in der im Gegensatz zur Rentenkommission der Bundesregierung auch tatsächlich Menschen sitzen, die in die Rentenkasse einzahlen, sondern das haben wir auch in der Vergangenheit gesagt und die Erhöhung der Renteneintrittsalter abgelehnt. Und genauso lehnen wir jede weitere Erhöhung ab. Und wenn dann das Argument der Gerechtigkeit kommt, weil die Menschen ja auch länger leben würden, dann sage ich, lang lebe die Statistik. Gerade die Menschen mit geringen Einkommen haben gerade keine gestiegene Lebenserwartung. In Ostdeutschland sinkt die Lebenserwartung leider aktuell sogar wieder. Wenn ich die Logik der Rentenkommission anwenden würde, so es eine Logik gäbe, außer im Sparen, dann müsste auch das Renteneintrittsalter für gerade diese Gruppen abgesenkt werden. Davon lese ich aber leider nichts in den Vorschlägen. Deswegen sagen wir, keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, nicht jetzt und auch nicht später. Und das gilt auch für die Menschen, die seit ihrer Ausbildung arbeiten. Die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährige Versicherte nach 45 Versicherungsjahren soll abgeschafft werden. Langer Begriff, es ist die sogenannte Rente mit 63, obwohl sie keiner mehr mit 63 kriegt. Der Vorschlag kann tatsächlich nur aus einer Kommission kommen, bei der kein einziger ein echtes Berufsleben hinter sich hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer 45 Jahre gearbeitet hat, muss ohne Abschläge in Rente gehen können. Punkt und basta. Das ist keine Extrawurst. Das ist keine Extrawurst, das ist eine Frage des Respekts. Wer mit 18 angefangen hat zu arbeiten, wer sein Leben lang Beiträge gezahlt hat, Kinder großgezogen, Angehörige gepflegt und den Laden am Laufen gehalten hat und wer sich den Arsch aufgerissen hat, der hat sich eine abschlagsfreie Rente mehr als verdient. Und es bleibt ja nicht dabei. Die Kommission will außerdem die Altersgrenze für langjährige Versicherte zeitnah von 63 auf 64 Jahre erhöhen. Selbst wer bereit ist, also durch Abschlag auf Rentenansprüche zu verzichten, dem soll diese Möglichkeit genommen werden und das am besten sofort. Das ist nicht nur dreist, das ist Eingriff mitten in die Lebensplanung vieler Kolleginnen und Kollegen und es ist und bleibt eine Rentenkürzung durch die Hintertür, eine Rentenkürzung bei einem Rentenniveau, das vielfach ohnehin nicht ausreicht zur Lebensstandardsicherung. Ihr wisst alle selbst, der beste Schutz gegen Altersarmut und für stabile Renten wäre ganz einfach zu kriegen, mit vernünftigen Gehältern. Die machen uns die Arbeitgeber aber immer weiter streitig und meist in den Branchen auch mit einem hohen Anteil an weiblichen Beschäftigten. Und erlaubt mir diesen Hinweis und Einwurf. Wir haben gerade die Tarifrunde im Groß- und Einzelhandel auch in Baden-Württemberg laufen, bei der die Arbeitgeber auch nach der dritten bzw. zweiten Verhandlungsrunde nur Angebote vorgelegt haben, die einen Reallohnverlust bedeuten würden. Das können wir so nicht hinnehmen. Wenn Beschäftigte im Handel oder in anderen Branchen nach einem langen Arbeitsleben, vielfach mit harter Arbeit, mit Schichtzeiten, mit körperlicher Belastung, mit emotionalem Druck und oft mit ständiger Unterbesetzung trotzdem auf eine Rente an der Grenze zur Altersarmut zusteuern, dann ist das kein individuelles Problem, dann ist das schlicht und ergreifend ein Skandal. Und nichts anderes gilt auch für die Kolleginnen an den Unikliniken hier in Baden-Württemberg. Auch hier ist das Angebot unterirdisch mit Reallohnverlusten geplant. Und die schärfste Sache, die ich gelesen habe, es soll auch eine Öffnung geben zur Arbeitszeitverlängerung auf 45 Stunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht bei allen Tarifrunden nicht darum, dass sich Beschäftigte die nächste Flasche Champagner zum Kühlstellen kaufen können. Es geht vielfach um die nackte Existenz und die Möglichkeit, auch im Alter gesund und in Würde zu leben. Und deswegen geht an euch alle, die ihr gerade in Auseinandersetzung seid, unsere volle Solidarität und unsere volle Unterstützung. Liebe Kolleginnen, nicht nur die Rente steht unter Druck, auch die Altersteilzeit will die Bundesregierung faktisch abschaffen. Die Kommission schlägt vor, den Beginn der Altersteilzeit von 55 auf 58 anzuheben, sie an die Regelaltersgrenze zu koppeln und das Blockmodell gänzlich abzuschaffen. Gerade in belasteten Berufen ist Altersteilzeit oft eine Brücke und der einzige Weg für einen gesunden Ruhestand. Und diese Brücke lassen wir uns nicht nehmen. Altersteilzeit und der Renteneintritt nach 45 Jahren haben aber auch noch einen weiteren Aspekt. Sie sichern nicht nur Gesundheit und Lebensqualität für die Kolleginnen, die ausscheiden. Sie sichern auch Perspektive und Lebensqualität für die Menschen, die ihre Aufgaben übernehmen. Sie waren in der Vergangenheit ein hilfreiches Instrument, um junge Menschen in Arbeit zu bringen und um Auszubildenden die Übernahme zu ermöglichen. Mit der Abschaffung all dieser Möglichkeiten des frühen Eintritts in den Lebensabend wird auch jungen Menschen eine Perspektive geraubt. Nicht mit uns, liebe Kolleginnen. Wir kämpfen auch an dieser Stelle für die Perspektive aller Kolleginnen, der Alten und der Jungen. Und um auch das ganz deutlich zu sagen, es geht nicht darum, tatsächlich notwendige Veränderungen zu verhindern. Sowohl bei der Krankenversicherung, aber insbesondere bei der Rente, wollen wir als Gewerkschaften aber auch echte Alternativen aufzeigen. Wesentlich für die Rentenversicherung wäre aus unserer Sicht, dass wir einfach mehr Menschen in die Rentenversicherung reinbekommen und dass wir neben der gesetzlichen Rente, die auch gestärkt und nicht immer weiter ausgehöhlt werden darf, die Säule der betrieblichen Altersversorgung weiter stärken, damit mehr Menschen zusätzlich vorsorgen können, natürlich mit einer paritätischen Beteiligung des Arbeitgebers. Das wäre viel wichtiger als eine Kapitaldeckung oder sonstiger nicht durchdachter Firlefanz aus der neoliberalen Ecke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn das alles an Eingriffen wäre, was uns bevorsteht, dann wäre es schon schlimm genug. Es sind aber noch weitere Einschnitte und Angriffe auf den Sozialstaat geplant und werden uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen nach dem Koalitionsausschuss präsentiert werden. Sei es die Verkürzung des Elterngelds, die Einsparmaßnahmen beim Wohngeld, wonach ein Drittel der aktuellen Wohngeldbezieher keinen Anspruch mehr hätte, sei es die faktische Abschaffung von Arbeitsschutzbeauftragten oder die Einführung von unbezahlten Karenztagen, wenn man krank ist, oder gar die Einschränkung des Kündigungsschutzes, die auch von Einzelnen geplant ist. Und schließlich die Abschaffung des 8-Stunden-Tages. Das alles sind noch weitere Angriffe auf den Sozialstand, gegen die wir uns gemeinsam wehren müssen. Insoweit wird es nicht bei einem heißen Tag im Juni bleiben können, sondern wir werden auch einen heißen Herbst brauchen und den nicht aufgrund der Sonnenwärme, sondern dann aufgrund der Reibungswärme mit den Arbeitgebern und den Arbeitgebern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich noch kurz was zum 8-Stunden-Tag sagen. Man denkt immer, 8-Stunden-Tag, was hat der mit Sozialpolitik zu tun? Unendlich viel. Weil der 8-Stunden-Tag ist kein Naturgesetz, das vom Himmel gefallen ist. Er ist auch keine Modeerscheinung. Er ist eine der größten historischen Errungenschaften der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. 1866 wurde auf dem Genfer Kongress der ersten Internationalen die Forderung, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf zur gemeinsamen Forderung der Arbeiterklasse weltweit erhoben. 1918 im Lichte der Novemberrevolution und zugegebenermaßen auch zur Abwehr einer Räterepublik nach russischem Vorbild wurde der 8-Stunden-Tag in Deutschland durch das Stinnes-Legin-Abkommen Realität. Zuerst in der Schwer- und Rüstungsindustrie und wenige später für alle. Dem vorausgegangen waren mehr als ein halbes Jahrhundert harte gewerkschaftliche Kämpfe für Arbeitszeitverkürzung und den 8-Stunden-Tag. Jetzt soll das, was unsere Vorfahren und Vorkämpfer erstritten und erkämpft haben, geschliffen werden, obwohl alle arbeitsmedizinischen Studien zeigen, dass Arbeitszeiten über 8 Stunden krank machen und schädlich sind für die Gesundheit. Der 8-Stunden-Tag soll aus dem deutschen Recht eliminiert werden. Wenn heute von Arbeitgebern und jungen Politikern so getan wird, als sei der 8-Stunden-Tag ein überholtes Relikt aus der Zeit der Dampfmaschine, dann sage ich, alt ist nicht der 8-Stunden-Tag, der ist immer noch topaktuell. Alt und hoffnungslos überholt ist aber die Idee grenzenloser Ausbildung durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und deswegen werden wir ihn uns nicht nehmen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir heute auch schon etliche sind, aber wir müssen alle gemeinsam noch mehr werden und unsere Kolleginnen, Freunde, Bekannten und Familien dazu holen. Und deswegen müssen wir die nächsten Wochen und Monate trotz Fußball-WM und Sommerferien nutzen, um die Menschen zu informieren. Ich bin überzeugt, wir brauchen eine starke gesetzliche Rente, wir brauchen gute Löhne, wir brauchen mehr Tarifbindung, wir brauchen eine breitere Finanzierung durch eine Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Und wir brauchen den Mut, soziale Sicherheit nicht immer nur unter dem Gesichtspunkt der Kosten zu diskutieren, sondern auch unter dem Gesichtspunkt von Gerechtigkeit und Demokratie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin heute hier und ich bin auch gerne hier hingekommen, weil ich überzeugt bin, der Sozialstaat ist noch nicht an einem Eisberg zerschellt oder abgesoffen. Wir können den Sozialstaat retten und wir müssen ihn verteidigen, weil er es wert ist, verteidigt zu werden. Nicht aus Nostalgie, sondern weil er Zukunft bedeutet, weil er Demokratie schützt, weil er Menschen Würde gibt. Denn dafür stehen wir hier und dafür lohnt es sich, auch an einem Tag in der Sonne geröstet zu werden. SOS, Save Our Sozialstaat. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.